Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Benjamin Emanuel Hoff zu Gast. Er ist Linken-Politiker, war 2006 bis 2011 Staatssekretär für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz in Berlin, 2014 bis 2024 Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten in Thüringen und dort auch Chef der Staatskanzlei. Und außerdem 2019 bis 2024 Beauftragter für jüdisches Leben und Bekämpfung von Antisemitismus in Thüringen. Herzlich willkommen, Herr Hoff. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, worüber wollen wir sprechen? Natürlich, wir müssen über die Linken sprechen, wir müssen über Thüringen sprechen, aber mich interessiert vielleicht als Einstieg erstmal, Berlin und Thüringen waren bisher ihre Wirkungsorte, zwei Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Gibt es irgendwie gemeinsame Problemlagen der beiden Länder oder wie würden Sie die beiden Länder zusammenbringen oder auseinanderdividieren?
Na, ich will es vielleicht mal so sagen. Ich komme ja aus Ostberlin und insofern ist die Region des Thüringer Waldes dem Ostberliner aus früher Kindheit gut bekannt. Es war ja die Urlaubsregion neben der Ostsee. Aber natürlich sind viele Transformationserlebnisse der Menschen aus Ostberlin mit denen auch in Thüringen durchaus verwandt. Da geht es um Erwerbsbiografien, die nicht ausreichend gewertschätzt wurden. Im Osten in Berlin ist genauso wie in Thüringen die AfD stärker, als sie das im Westteil der Stadt ist. Und gleichzeitig gibt es eben auch, sagen wir mal, gesamtdeutsche Lernerfahrungen, zum Beispiel, dass Umbrüche, Arbeitslosigkeit, auch die Entwertung von bestimmten Traditionen in einer Region, in der die Steinkohle oder der Stahl wegbricht, ähnlich mit denen, wenn in der Lausitz die Braunkohle wegbricht. Und darüber zu sprechen und das zu lernen, war, glaube ich, etwas, was ich auch in Thüringen noch mal stärker wahrgenommen habe. Und ansonsten kann man vielleicht sagen, als jemand, der 10 Jahre zwischen beiden Orten, also dem Land Thüringen und Berlin, familiär hin und her gependelt ist, es ist, glaube ich, ganz schön, mal zu merken, dass das, was Berlin glaubt, an Bedeutung zu haben, sich doch relativiert mit jedem Kilometer, den man davon wegfährt. Und andererseits auch die sehr groß gefühlten Thüringer Probleme schrumpfen auf ein bearbeitbares Maß, wenn man 300 Kilometer weit entfernt ist.
Ja, eine spannende Lesart. Man muss natürlich für Berlin eben auch konstatieren, es ist ja Hauptstadt, Bundeshauptstadt und Stadtstaat in einem und dann auch noch die verschiedenen Bezirke. Also ich glaube, diese ganzen Ebenen und diese Doppelrollen oder Mehrfachrollen, die Berlin einnimmt, zusammenzubringen und dann auch noch Touristenmagnet, Arbeitsstätte für viele Menschen, das ist vielleicht wirklich auch noch mal besonders.
Aber wenn Landespolitik angewandte Kommunalpolitik ist, dann hat es schon mal sehr geholfen, in Berlin 11 Jahre Abgeordneter, dann 5 Jahre Staatssekretär zu sein, um zu verstehen, was OberbürgermeisterInnen und BürgermeisterInnen tatsächlich an Bedürfnissen haben. Und das hat mir gerade bei der Kulturpolitik, glaube ich, durchaus geholfen.
Ja, sind wir beim Thema vom Ende her gedacht. Sie haben zuletzt Verantwortung in Thüringen getragen und waren da Beauftragter für jüdisches Leben und Bekämpfung von Antisemitismus. Sind Sie in Ihrer Arbeit, in Ihrem Anspruch gescheitert, wenn Sie sich die Wahlergebnisse der AfD heute anschauen? Also ich würde das vielleicht einfach noch mal aufzählen. 2024 bei der Landtagswahl 32,8% haben die AfD gewählt und gerade Thüringen, wissen wir, ist wirklich ein rechtsextrem, gesichert rechtsextremer Landesverband. Der Flügel ist dort besonders stark. Also ich glaube, alle antidemokratischen Kräfte wirken dort besonders scharf.
Ich glaube, dass wir als demokratische Akteurinnen und Akteure an der Herausforderung der AfD insofern bisher tatsächlich, wie Sie es genannt haben, gescheitert sind, weil wir feststellen müssen, dass die unterschiedlichsten Strategien, die wir versuchen, absolute Abgrenzung, Formen der Integration insgesamt nicht nützen, das Phänomen der AfD und die Gefährlichkeit der AfD zu reduzieren, sondern bislang sind wir zumindest in der Situation, in der wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir noch weitergehende Strategien brauchen, um mit der Partei AfD, einer gesichert rechtsextremen Partei, umzugehen und mit einer Wählerinnen und Wählerschaft, in der weiterhin ein überwiegender Teil der Wählerinnen und Wähler diese Partei wählt, aus einem Misstrauen und einer Ablehnung aller anderen Parteien, nicht zwingend aus einer Zustimmung zu der Programmatik der AfD, auch wenn über die Dauer der Existenz dieser Partei der Anteil derjenigen, die auch mit dem Programm übereinstimmen, bei denen das verfängt und zum Teil eines Denkmusters wird, der nimmt zu. Und ansonsten, Sie sind ja auch Politikwissenschaftlerin. Wir kennen beide den Begriff der Pfadabhängigkeiten. Thüringen ist das erste Land historisch gewesen, in dem die rechtsextremen quasi Nationalsozialisten, die Partei war damals verboten, 1923 zu einer Regierungsbildung in Thüringen beigetragen hat. Und ich bin jemand, der tatsächlich überzeugt ist, dass solche Pfadabhängigkeiten auch über große gesellschaftliche Veränderungen weiterwirken können. Und das müssen wir zumindest zur Kenntnis nehmen, auch wenn sich daraus noch nicht eine Lösung abzeichnet.
Wenn wir vielleicht in Thüringen und bei der Bevölkerung in Thüringen einfach mal bleiben, ich würde es vielleicht mal ein bisschen zugespitzt so fragen, was läuft denn dort schief? Woher kommt diese extreme Wut der Menschen? Ich nenne es jetzt mal oder bringe es mal auf den Nenner Wut, dass sie wirklich immer die extreme Rechte wählen oder dass sie zu einem so hohen Prozentsatz die extreme Rechte wählen. Denn wenn wir reinschauen in das Programm, wir haben ja jetzt noch eine Mitte. Linksregierung, also die sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD gebildet mit dem Ministerpräsidenten Mario Vogt, die sich im Koalitionsvertrag den Titel gegeben haben, Mut zur Verantwortung Thüringen nach vorn bringen. Also gibt es gegen rechts so eine Art gute Politikweg?
Naja, wenn es den gibt, haben wir ihn, glaube ich, insgesamt noch nicht gefunden, weil wir ja feststellen, dass wir bundesweit, egal in welchem Bundesland wir sind und auch wenn man die Grafiken sieht, auf denen nach der Wahl der Osten immer blau und jetzt ein großer Teil, das schmerzt Sie wahrscheinlich genauso wie mich, dann überwiegend schwarz gefärbt ist, dann ist dieses Schwarz auch eins, wo unter einer sehr dünnen schwarzen Schicht viel, viel blau zu sehen ist. So, und insofern gibt es bisher offensichtlich noch keinen guten, erfolgreichen Weg. Aber Sie haben ja gefragt nach den Ursachen. Und ich glaube, dass es nicht die eine Ursache gibt, sondern dass es eine ganze Kette von Ursachen gibt. Das sind, glaube ich, weiterhin Erfahrungen der Transformationszeit, die nachwirken. Das heißt, die Erfahrung der Massenarbeitslosigkeit, das Gefühl, dass es in diesem Land nicht gerecht zugeht, dass die eigene Lebensleistung nicht anerkannt wird, dass man als Ostdeutscher zurückgesetzt ist. Das lässt sich sozioökonomisch an vielen Stellen zu Recht widerlegen. Aber Fakten und ein Lebensgefühl, eine Wahrnehmung, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das Emotionale in der Politik wird ja häufig unterschätzt, auch durchaus ein Problem. Das Zweite, es ist ein Land, das mitten in Deutschland liegt und sich trotzdem, sagen wir mal, soziostrukturell als ländliche Peripherie in diesem Stadt-Land-Konflikt sieht. Und in der, auch das gehört dazu, und das ist eine These, die ich seit langer Zeit vertrete, hätte es 1990 keine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gegeben, sondern eine Konföderation aus Ost und West, dann würde der Ostteil Deutschlands heute wahrscheinlich näher an Budapest und auch an der Slowakei, also den Visegrad-Staaten, auch der Peace-Partei Polen liegen als an Bonn. Und das gehört, glaube ich, zu einem historischen Erbe, über das auch Bücher wie Dirk Oschmann und andere, auch Steffen Mau, noch nicht ausreichend genug reflektiert haben, was ich aber auch im Gespräch mit Steffen Mau, beispielsweise dem Soziologen von der Humboldt-Universität in Berlin, durchaus thematisiere und wo wir auch schon an der einen oder anderen Stelle im Gespräch miteinander gewesen sind.
Seine letzten Bücher ungleich vereint, Triggerpunkte, darauf spielen Sie wahrscheinlich dann mit
Genau.
an. Jetzt haben wir ja gerade, ich würde vielleicht noch mal einmal einhaken bei den sozioökonomischen Determinanten, weil Sie gesagt haben, das lässt sich widerlegen, aber ich glaube, was wir ja schon handfest sagen können, dass Einkommensunterschiede über eine lange Zeit sehr deutlich waren zwischen Ost und West, auch Rentenbezüge, Rentenanwartschaften, aber auch sowas, was die Menschen erben. Also das ist ja was, was
Absolut.
oft auch übersehen wird. Also im Osten Deutschlands wird deutlich weniger vererbt als im Westen Deutschland. Das ist natürlich auch für Vermögensaufbau, für Eigentumsverhältnisse, sind das ja schon Kennzahlen, die es gibt und wo man nicht sagen kann, das lässt sich an der Stelle widerlegen, sondern das haben wir ja wirklich auch.
Absolut. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Dazu gehört natürlich auch, dass eine über Jahre hinweg geprägte Form der Niedriglohnpolitik natürlich, Sie haben das angesprochen, bei der Rente zu entsprechenden Effekten führt. Und wir haben Insofern widersprechen wir uns gar nicht, sondern reden über das Gleiche. Ich würde das vielleicht an einem Beispiel bringen. Der Landkreis Sonneberg ist ja durch die Presse gegangen, weil dort der erste AfD-Landrat gewählt wurde. Das ist ein Landkreis, der liegt ziemlich nah bei Coburg. Und wir haben in dem Landkreis Sonneberg Vollbeschäftigung. Aber das, was man sich von der Vollbeschäftigung in Thüringen tatsächlich kaufen kann, unterscheidet sich signifikant von der Vollbeschäftigung in fränkischen Coburg und Neustadt Coburg. Und das hat eine Wirkung. Aber auch hier wieder sozusagen gar nicht widersprechend, sondern erweitern, kommt eigentlich noch was hinzu zu den Effekten, die Sie genannt haben bei Rente, Vermögensaufbau und so weiter. Das ist der Umstand, dass wir seit einigen Jahren das erste Mal in Ostdeutschland eine Situation haben, in der ein Arbeitsmarkt, den hiesige Arbeitsmarktexperten als Arbeitsspartaner-Arbeitsmarkt bezeichnet haben, in der jeder Job besser war als gar kein Job, auch dazu geführt hat, dass quasi sowas wie Gewerkschaftsorganisierung über lange Zeit einfach nicht gegeben war und jetzt erstmals Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer quasi in eigene Verhandlungsposition kommen. Wenn wir aber feststellen, dass eine Gesellschaft, in der die Kirchenmitgliedschaft viel, viel geringer ist, in der Gewerkschaften keine Funktion haben, nur 1% der Menschen in Parteien organisiert sind, dann sind das drei Felder: Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, in denen auch Demokratie, Werte und milieuprägende Organisationen, die in Westdeutschland doch noch ein bisschen stärker wirken als in Ostdeutschland, hier auch fehlen und auch dazu beitragen, dass, sagen wir mal, bestimmte Atmosphären sich entwickeln können, über denen nicht so eine Wohlstandsarriviertheit liegt, sondern in der tatsächlich milieuprägende Institutionen noch eine andere Wirkung haben. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was wir einbeziehen müssen, auch wenn wir feststellen müssen, dass beispielsweise von unseren 2,1 Millionen Thüringerinnen und Thüringern sich 800.000 ehrenamtlich engagieren. Das heißt also, in einer sehr gespaltenen, politisch gespaltenen Gesellschaft trotzdem Menschen zusammenarbeiten in ehrenamtlichen Institutionen, obwohl sie sehr unterschiedliche politische Vorstellungen haben. Und das ist für mich immer so ein Punkt, an dem ich sage, es gibt also auch Anknüpfungspunkte. Ich will nicht, dass wir Thüringen immer nur als Krisen- und Katastrophenland sehen, sondern das ist ein Land, wo auch auf dieser Form von zivilgesellschaftlichen Ebene in den Dörfern, in den kleinen Städten wahnsinnig viel passiert.
Organisierte Bürgerschaft ist das eine, haben Sie gerade skizziert. Die Kulturszene ist das andere. Da würde ich gerne gleich auch noch zu kommen, weil Kultur ja auch eins Ihrer großen Themen ist. Aber vielleicht können wir noch mal zu etwas anderem kommen, nämlich zu den politischen Verhältnissen. Sie haben den historischen Vergleich eben schon gewagt, im Sinne der Pfadabhängigkeit und die Situation vor 100 Jahren beschrieben. Wenn wir in die aktuelle Zeit gucken, dann ist ja die Brandmauer oder international das Cordon sanitaire, wie wir es politikwissenschaftlich ausdrücken, ist ja etwas, was sozusagen die Unvereinbarkeit, die Nichtzusammenarbeit, Nichtkooperation mit den Rechtsaußenparteien durch alle anderen Parteien ausdrückt. Und Wolfgang Schröder und Kollegen haben das in einem Beitrag über die kommunale Ebene mal so dargestellt, dass sie sagen, es ist eigentlich eine doppelte Brandmauer. Also das eine ist, ob man sich von den Rechtsaußenparteien dulden lässt oder sozusagen bei einem Beschluss mitgestimmt wird. Und das andere ist die aktive Kooperation. Und wir sehen natürlich bei der Wahl des Ministerpräsidenten Kemmerich, dass das in Thüringen die erste Schicht der Brandmauer, wenn man es so nennen mag, da ja wirklich bröckelte oder gefallen ist und es da dann quasi nur noch die zweite Schicht der aktiven Zusammenarbeit gibt. Jetzt kann man sagen, die Brombeer-Koalition steht dafür, dass es eben genau keine Zusammenarbeit geben soll und dass diese Brandmauer felsenfest steht. Wie sehen Sie das?
Ja, also erstmal in der gegenwärtigen Situation, in der die Koalition aus CDU, BSW, und Sie haben vorhin von der Mitte-Links-Koalition gesprochen, das ist ja ein sehr, sehr kleiner Teil, der noch diesen linkeren Teil repräsentiert. Das BSW ist es nicht, sondern es ist eine auf ein niedrigstes Maß geschrumpfte SPD. Insofern würde ich eher von der bürgerlichen Mitte-Koalition sprechen, weil sie das Linke dort eigentlich fehlt. Aber es kommt etwas hinzu, es hat
Das BSW lässt sich da ja im Links-Rechts-Schema ja auch nicht richtig einordnen.
Genau, so. Aber diese Dreierkoalition hat keine eigene Mehrheit, sondern es steht 44 zu 44 in diesem 88 Mitglieder umfassenden Thüringer Landtag. Und dass es diese Brandmauer in der Form gibt, liegt daran, dass die Linke anders als die CDU in der vergangenen Wahlperiode eben keine politischen Spielchen mit der Landesregierung treibt, sondern sagt, wir werden Verantwortung dafür übernehmen, dass die AfD keinen Einfluss bekommt und werden ohne, sagen wir mal, polit-taktische Spielereien, dann, wenn es darauf ankommt, unsere Stimmen zur Verfügung stellen. Und deshalb ist ja, obwohl es eine Minderheitskoalition ist, anders als in anderen Bundesländern, Mario Vogt als Ministerpräsident im ersten Wahlgang gewählt worden. Und das ist schon etwas nach diesen vergangenen 5 Jahren, in der wirklich es einen großen Grad an akkumulierten Enttäuschungserfahrungen zwischen den demokratischen Parteien gab, finde ich, ist das etwas, das eben auch zeigt, jenseits meiner politischen Voreingenommenheit als Mitglied der Linken, dass die Thüringer Linke, obwohl sie jetzt in der Opposition ist, eben tatsächlich eine Verantwortung für das Land übernimmt, in dem sie 10 Jahre Regierungsverantwortung getragen hatte. Und das ist etwas, das mir wichtig erscheint, weil in dieser Diskussion um die Brandmauer geht es ja im Kern darum, wie arbeiten eigentlich die demokratischen Akteurinnen und Akteure auf der einen Seite der Brandmauer miteinander zusammen. Und wir haben aber auf der anderen Seite natürlich eine Situation, in der wir eine Reihe von Stadträten, Kreistagen haben, in denen die AfD die stärkste Partei ist. Und natürlich sich bestimmte Abgrenzungsfragen in einem Landtag nochmal anders stellen, als das in einem Kreistag, in einem Stadtrat, in einem quasi ehrenamtlichen Parlament der Fall ist. Und insofern muss man dann tatsächlich im Einzelfall auch genau schauen, so wie Sie das in Ihrer Fragestellung auch gemacht haben, worüber reden wir eigentlich bei bestimmten Entscheidungen? Und da ist der Kern, wollen wir, dass Rechtsextremisten tatsächlich politischen Einfluss haben, indem bestimmte Entscheidungen nur getroffen werden, weil man mit ihnen eine Entscheidung trifft oder die Entscheidung schon so vorbereitet, damit die mitstimmen können. Und das ist diese Form von Normalisierung, in der es ja, weil es geht ja nicht unbedingt darum, dass man den Wählerwillen missachtet oder ähnliches, sondern es geht darum, dass man in der Wolle gefärbten Nationalsozialisten keinen Einfluss auf demokratische Gestaltungsmacht gibt, weil sie dann, und das sehen wir in den USA, das sehen wir eben insbesondere auch in Ungarn, dazu führen, dass die demokratischen Grundfesten in Frage gestellt werden. Und das ist ja das erklärte Ziel der Höcke-Extremisten in Thüringen.
Sie haben die Verantwortung der Linken gerade angesprochen. Pattsituation, die Linken tragen darin die Sorge, weil sie in Sachfragen eben mitstimmen. Und trotzdem würde ich vermuten, dass diese Aufspaltung der Linken in die Linke und das BSW Sie doch vielleicht als linken Politiker besonders herausfordern müssen. Sie haben ja ein Mandat errungen bei der letzten Wahl. Sie sind es dann nicht an oder haben es nicht angetreten. Sie haben das zurückgegeben. Rückzug aus Verantwortung oder auch eine Form von Resignation oder anders gefragt, wie sehr sticht Sie als linken Politiker die Brombeere?
Ich sticht mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das Mandat seinerzeit zurückgegeben. Es war nicht klar, wie lange die Regierungsbildung braucht im September. Wir sind von einer Fraktion mit knapp 30 Abgeordneten auf 12 Abgeordnete geschrumpft. Es war klar, dass Bodo Ramelow sein Mandat behalten wird, aber eben zumindest solange er Ministerpräsident ist, nicht aktiv in der Fraktion mitarbeiten kann. Und ich habe seinerzeit die Entscheidung getroffen, dass eine sehr, also im Verhältnis zu mir, sehr junge Abgeordnete, die ihre erste Wahlperiode hinter sich hatte, die in der Landeshauptstadt Fraktionsvorsitzende im Stadtrat ist, ein politisches Talent ist. Ich habe gesagt, für dich ist in diesem Thüringer Landtag mehr Zukunft als für mich. Und deshalb habe ich gesagt, möchte ich, dass du als junge Frau, die politisch eben in dieser Partei auch was bewegt, dein Mandat annimmst und habe deshalb gesagt, ich werde mein Mandat selbst nicht annehmen. Das war aber keine Entscheidung aus Resignation, sondern tatsächlich auch ein Stück weit Verantwortung, sofort Handlungsfähigkeit für die Fraktion herzustellen. Ansonsten, zu dem Zeitpunkt, als wir die Landtagswahl ja auch tatsächlich verloren haben, war nicht abzusehen, dass wir wenige, eigentlich Wochen später, im Zuge des Bruchs der Ampel, im Zuge der Entscheidung von Merz mit der AfD, Anfang dieses Jahres im Deutschen Bundestag eine Abstimmung durchzuführen, eine Renaissance der Linken, also ich weiß gar nicht, den wievielten Wiederaufstieg meiner Partei ich da erlebt habe. Wenn dem Wiederaufstieg meiner Partei nicht immer so dramatische Niederlagen vorausgehen würden, könnte ich dieses Gefühl des Wiederaufstiegs ja echt genießen. Aber im September war die Partei in weiten Teilen klinisch tot und man hatte ja eigentlich das Totenglöckchen geläutet. Aus heutiger Sicht kann ich natürlich sagen, man ist ja mit dem Abstand auch ein Stück weit schlauer, die Trennung war trotzdem richtig. Denn es haben sich Antagonismen aufgebaut, in der zwei Parteien in einer auch nicht in einer Form von Allianz miteinander gearbeitet haben, sondern quasi um eine Vormacht gerungen haben, um eine Deutungshoheit dessen, was Politik ist. Und an der Stelle war es richtig, sich zu trennen. Und wenn ich heute auf das BSW schaue, dann weiß ich auch, dass es richtig war, diese Trennung vorzunehmen, auch wenn mir das bei einzelnen Menschen auch tatsächlich weiterhin schade ist. Katja Wolf, die Finanzministerin in Thüringen, die lange Zeit Oberbürgermeisterin an Eisenach war, ist eine Person, wir sind weiterhin befreundet, wir schätzen uns. Aber sie hat eine politische Entscheidung getroffen, in die Partei Sarah Wagenknecht zu gehen, sich als jemand, der eben in Thüringen jetzt auch für Regierungsverantwortung übernimmt, in dieselben Konflikte zu begeben, die wir jahrelang mit Sarah Wagenknecht geführt haben, die eben keine Gestaltungsverantwortung in Regierung wahrnehmen will. Ich bin froh, dass ich diese Auseinandersetzung mit Sarah Wagenknecht nicht mehr führen muss. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir als eine Partei, die jetzt doppelt so groß ist wie noch vor einem Dreivierteljahr, ganz andere auch herausfordernde Fragen haben werden. Aber sich die Frage zu stellen, ob man möglicherweise bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl stärkste Partei in Berlin wird und was das für eine Verantwortung in der Bundeshauptstadt, über die wir schon gesprochen haben, bedeuten kann, das ist eine Auseinandersetzung, die ich natürlich lieber führe als mit Sarah Wagenknecht über die Frage, wie wenig Migration soll es denn sein und dass man nie auf keinen Fall Regierungsverantwortung übernehmen darf.
Kann man natürlich auch sagen, das BSW hat einen Pyrrhussieg in Thüringen errungen, weil dann ja bei der Bundestagswahl eben die Linke stark war. Aber auch da, Stichwort Personenkult, Sarah Wagenknecht, hing es ja maßgeblich von einer Person und der Popularität von einer Person ab, nämlich Frau Reicheneck. Wie bewerten Sie denn Ihre Stellung in der Partei?
Ich würde sagen, also Heidi Reicheneck hat zu diesem Bundestagswahlergebnis erheblich beigetragen. Aber wenn man der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, und genauso Friedrich Merz. Denn und auch Olaf Scholz. Denn man hat mit der Linken sich für eine.
Die Nicht-Popularität
Ja,
zweier.
klar, eine Entscheidung für jemanden ist ja auch eine Entscheidung gegen andere. Und es gab ein starkes antifaschistisches Motiv, das hat Heidi Reichenick auf den Punkt gebracht. Und ich bin froh, dass wir auch in der bundesdeutschen Politik Frauen haben, die in dieser Form einfach auch nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den analogen Medien so eine Relevanz entfalten können. Und gleichzeitig ist eine Partei, die eben jetzt über 100.000, 120.000 Mitglieder stark ist, eine Partei, die für sich programmatisch, inhaltlich eine Reihe von Fragen entscheiden muss. Und andererseits ist die Linke gegenwärtig ein Start-up mit einer langen Tradition, also wie so ein Unternehmen, das seine Produktion umgestellt hat, weil es gemerkt hat, dass das bisherige Produkt tatsächlich eine Erneuerung braucht. Und das heißt nicht, dass man einmal den Boden durchwischt und sagt, wir machen dasselbe, nur ein bisschen anderes Format, sondern wir müssen tatsächlich an vielen Punkten als Linke anders agieren. Aber das ist eine spannende Herausforderung, die intellektuell ist und bei der wir vor allem eins wissen müssen, dass wir mit den politischen Konfliktmechanismen, die die Linke lange Zeit geprägt haben, nicht mehr weiterkommen werden. Aber ich würde gleichwohl sagen, dass der Erfolg der Linken bei dieser Bundestagswahl nicht allein auf eine Person beschränkt ist, sondern auch ein Stück weit auf eine politische Methode, die wird ganz oft mit diesen Haustürwahlkämpfen assoziiert. Ich glaube, dass es aber über dieses eine Instrument hinausgeht, sondern es ist etwas, das auch in der Sozialdemokratie über längere Zeit mit Michael Vester um die Universität Hannover herum diskutiert wurde. Das ist die Aktivierung von sozialem Kapital als etwas, was eben dazu führt, dass Menschen sich nicht nur für eine Wahlentscheidung für eine Partei aussprechen, sondern mit einer Partei tatsächlich eine Form von auch Hoffnung und politische Methode verbinden. Und diese Wiederherstellung von sozialem Kapital ist, um uns auf den ganzen Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückzukommen, vielleicht das, was wir als demokratische Parteien insgesamt lernen müssen und was vielleicht das wirksamste Instrument zur Wiederherstellung von demokratischem Vertrauen und Kampf gegen die AfD ist, bei der ich übrigens meine, dass das AfD-Verbot durchaus nicht als Kampf gegen die AfD, sondern als ein notwendiges Instrument zur Verteidigung der wehrhaften Demokratie zu dem Setting dazugehören muss, über das wir dringend reden und am Ende auch entscheiden müssen.
Wäre schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich würde doch noch mal einmal einhaken bei den Herausforderungen der Linken mit sich selbst, wie Sie es ja eben auch kurz angetippt haben. Auf dem Parteitag der Linken im Mai kam sehr deutlich zum, oder im Nachgang des Parteitags kam deutlich zum Ausdruck, dass Sie sich mit der Neudefinition von Antisemitismus begrifflich konzeptionell ja nicht so richtig zufriedenstellend beschäftigt haben. Es geht ja auch so um Ihre Themen der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Es geht um den Gaza-Krieg. Was ist da das Problem? Was ist die Kontroverse, die da drin steckt? Ist das etwas, was nochmal Sprengkraft auch für die linke Partei hat?
Ich glaube, dass wir als Partei Die Linke genauso wie viele andere Akteure gegenwärtig um das adäquate Verhältnis zu diesem Gaza-Krieg ringen. Und zwar an der Frage, wie weit ist es uns möglich, aufgrund unserer besonderen deutschen Geschichte gegenüber den Jüdinnen und Juden weltweit, die im Staat Israel eine sichere Heimstatt, finden. Ich vermeide ganz bewusst den Begriff der Staatsräson, weil er aus meiner Sicht überstrapaziert ist. Wie gelingt es uns, deutlich zu machen, dass das Existenzrecht Israels für uns nicht in Frage steht, dass das aber nicht identisch ist mit einer uneingeschränkten Solidarität zu einer in Teilen rechtsextremen Regierung Netanjahu, die einen völkerrechtswidrigen, instrumentenversehenen Krieg in Gaza führt. Und dazu helfen uns, glaube ich, gegenwärtig. Vor kurzem haben Nathan Snyder und Naveh Kamani, finde ich, einen der besten Texte am 28. April in der Süddeutschen Zeitung dazu geschrieben. Ronen Steinke sagte im Rückblick auf den linken Parteitag, dass die Entscheidung, die die Linke dort getroffen hat, nicht als antisemitisch kritisiert werden kann. Aber, und das gehört eben zu dem spezifischen Teil der Linken dazu, es gibt in der linken Tradition eine antiimperialistische Traditionslinie, in der Israel nicht als sichere Heimstatt der Jüdinnen und Juden gesehen wird, sondern als einen imperialistischen Aggressorenstaat. Ich halte diese Position für weder links noch für die moderne Linke für tauglich. Gleichzeitig sind Traditionslinien welche, die man nicht einfach abschütteln kann, sondern die sitzen am Familientisch mit dabei und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und ich bin ganz froh, dass die Linke in der Situation ist, eine solche Kontroverse auch öffentlich wahrnehmbar zu führen. Aber, und das gehört zur neuen Linken dazu, sie kann nicht mit einem Formelkompromiss überdeckt werden, sondern sie muss tatsächlich inhaltlich ausgetragen und dann entschieden werden. Und dazu leiste ich meinen Teil und denke, dass wir das mit einem Ergebnis hinkriegen, müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass auf diesem Weg eben auch, naja, so ein Zentralrat der Juden in Deutschland empört ist. Gleichzeitig sagt eben Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung beispielsweise, dass diese Empörung angesichts der Beschlusslage, die dort getroffen worden ist, in der zwischen zwei wissenschaftlichen Definitionen die Partei meint, eine Entscheidung zu treffen, die Definition, für die man sich entschieden hat, die ist nicht antisemitisch. Ich persönlich meine, dass man auf Parteitagen nicht den Versuch machen sollte, sich als Partei mit knapper Mehrheit für eine oder andere wissenschaftliche Definition zu entscheiden. Das führt nur zu kanonischem Wissen und ist nicht hilfreich. Und insofern sollte man sich eher über die eigentlichen Fragen verständigen. Und das ist ein adäquates Verhältnis von Solidarität, in der Platz sein muss, sowohl für das Leid der Menschen in Israel, als auch das Leid der Menschen in den palästinensischen Gebieten und eine berechtigte Kritik an der Besatzungspolitik in Israel.
Bei diesen ganzen Auseinandersetzungen, da kommen ja sowas wie Haltung gegenüber der Europäischen Union, wie der NATO. Das spielt ja schon auch eine Rolle, inwiefern die Linke künftig als Regierungspartnerin überhaupt in Frage kommt, also regierungsfähig ist, koalitionsfähig ist, im Bund, Landesebene nochmal anders zwischen Ost-West. Aber das wird ja schon auch eine gehörige Tragweite entfalten können, wie man sich da dann künftig eben auch zu verhält. Würde
Weil
gerne.
wenn das eine Frage ist, würde ich dazu kurz noch was
Gerne,
sagen.
gerne.
Wenn man sich auf dem Papier die Beschlusslage anguckt, dann hätte unter der Maßgabe 1998 keine rot-grüne Koalition gebildet werden können, weil die Beschlusslage der Grünen zur NATO 1998, sagen wir mal, sich von der Linken nur insoweit unterschieden hat, dass sie die NATO noch ein bisschen heftiger kritisierte, als es das Parteiprogramm der Linken aus 2016 macht. Aber zu den Fragen, die sich die neue Linke stellen muss, man hat seinerzeit einen Kompromiss gefunden, in der man sagt, man möchte die NATO durch ein internationales Sicherheitssystem unter Einfluss Russlands überwinden. Das ist aus dem Jahr 2016. Da hätte man schon sagen können, da war die Krim schon 2 Jahre besetzt, völkerrechtswidrig. Andererseits, wenn man sich auch die Beschlusslage der SPD anguckt, Deutschland muss sich insgesamt die Frage stellen, warum es zwischen 2014 und 2022 auf diesen Konflikt eigentlich mit einem gehörigen Desinteresse geguckt hat. Aber ich glaube, wir müssen uns angesichts der gegenwärtigen Verfasstheit der Vereinigten Staaten die Frage stellen, wie eigentlich eine NATO aussieht, aus der die USA möglicherweise ausscheren und in der demokratische Staaten mit autoritär-populistischen Staaten in einem gemeinsamen Bündnis sind, ist dann die alte Kritik an der NATO als imperialistisches Militärbündnis eigentlich noch richtig? Oder sind wir insgesamt sicherheitspolitisch in einer Situation, in der wir genauso auch in der Europäischen Union, am Beispiel Ungarn, Slowakei etc., uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir in einer Weltordnung zwischen demokratischen und autoritär-populistischen Ländern um? Und wie offen sind wir aber, dass so eine Länder auch wieder eine neue Entwicklung, und ich glaube, Sie drücken genauso wie ich, bei allen Wahlen, die kommen, immer den demokratischen Kandidaten, ob das jetzt in Rumänien war oder bei den Wahlen in Polen, dass wir immer schauen, schaffen es die autoritär Populisten nicht, die wichtigsten Funktionen zu übernehmen. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund müssen wir uns bestimmte Fragen wie NATO, EU nochmal in anderer Weise stellen. Und ich glaube, dass die Linke in der Lage ist, das zu machen. Die Regierungsfähigkeit ist davon nur bedingt berührt, denn die Ampel war sich in diesen Fragen grundsätzlich einiger, als es möglicherweise man glaubt, mit der Linken zu haben. Und trotzdem galt sie europapolitisch aufgrund ihrer inneren Verfasstheit eher als ein sicherheits- und politisches Bremsklotzrisiko. Und insofern, glaube ich, müssen wir diese Diskussion führen. Aber ich denke, ohne Sarah Wagenknecht und mit vielen neuen Mitgliedern ist das durchaus etwas, was Spaß machen kann.
Spaß machen sogar, ja, weil Sie die USA gerade angesprochen haben. Das aktuelle oder das diesjährige Friedensgutachten beschäftigt sich ja auch genau mit der Rolle Trumps und der USA, den USA in genau diesem Zusammenhang und stellt eben die Frage, wie man Frieden eigentlich sichern kann und wiederherstellen kann. Vielleicht eine abschließende Frage noch. Ich hatte Kultur eben noch angesprochen als Schutzwort vor den extremen Rechten. Oder vielleicht auch als Ziel für extreme Rechte, Musikhäuser, Konzerthäuser, Schauspielhäuser, aber auch sowas wie Museen, die gesamte Kunstszene, Literatur. Also wenn man davon liest, dass Buchmessen von Rechten veranstaltet werden, wo systematisch Literaturen und Inhalte in Büchern und Beiträgen umgedeutet werden und antidemokratisch gewertet werden, dann kann einem Angst und Bange werden. Also mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Inwiefern glauben Sie, dass Kultur, die Kulturszene ist natürlich viel zu pauschal. Ich habe es gerade versucht, ein bisschen spezifischer zu sagen, unterlaufen wird und ein Ort sein kann, wo wir noch unser blaues Wunder erleben.
Ich glaube, dass die Kultur auf der einen Seite eine ganz wirksame Barriere gegen autoritär-populistische Einflüsse ist. Sie ist ein Ort der Aufklärung und genau deshalb ist sie auch vulnerabel und ein Ziel von Rechten. Und ich fürchte, dass wir gegenwärtig auf der kommunalen Ebene viel weniger erleben, dass diese Institutionen, Theater, Museen offen angegriffen werden, sondern unter dem Deckmantel von Haushaltskonsolidierung quasi einfach finanziell ausgetrocknet werden. Und das ist die größte, sagen wir mal, Gefährdung, auch weil Kultureinrichtungen nicht zwingend mutig sein müssen, sondern natürlich auch von einem gehörigen Grad an nachvollziehbaren Opportunismus gegenüber denjenigen, mit denen sie als Entscheidungsträger jeden Tag vor Ort zu tun haben, eben einfach auch gefällig sein müssen. Und das schwächt sie ab, das macht sie möglicherweise ausgesprochen schwierig. Aber wenn wir in die USA und andere Länder schauen, dann macht mir tatsächlich Sorge, Diskussionen über welche Bücher dürfen noch gelesen werden und anderes und über die rechten Literaturnetzwerke. hat Thorsten Hoffmann von der Universität in Baden-Württemberg, welche genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber eine ganze Reihe von interessanten Positionen jetzt auch formuliert. Und ich glaube, das ist ein spannender Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil das so alltagsrelevant wird. Jetzt habe ich Ihnen, jetzt war ich doch länger, als ich eigentlich wollte.
Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank. Wir haben tolle Einblicke bekommen, sehr viel über das Innenleben der Linken und die innen geführte Debatte gelernt, aber eben auch vor allem auf den Zustand in Thüringen, weil das ist ja schon was, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer uns auch immer wieder spiegeln, dass sie da mit Sorge drauf schauen, wie geht es eigentlich weiter in unserer wirklich sehr schönen, lebendigen, multikulturellen deutschen Gesellschaft. Die eben wirklich als Einwanderungsgesellschaft und Offenheit nach außen sich ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten gezeigt hat, seit der Wiedervereinigung durchaus auch und was bei dem, was man jetzt sieht, doch vielen einfach jetzt auch Angst und Bange wird, wie das eigentlich weitergeht. Und von daher, vielen, vielen Dank, dass wir da so offen drüber diskutieren konnten, so informiert uns ausgetauscht haben an Benjamin Emanuel Hoff.
Ich danke Ihnen.